Ja, wir lesen heute miteinander den Anfang vom zweiten Kapitel im Johannes-Evangelium. Und in dieser Geschichte, ich habe es gesagt, geht es um das allererste Wunder von Jesus. Und wenn wir das einfach so lesen, dann müssen wir sagen, hey, das ist wirklich ein ziemlich verrücktes Wunder. Aber lasst uns das zusammen lesen. Wir lesen es aus Johannes Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, Tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jede zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Ein jüdisches Hochzeitsfest damals dauerte gut und gerne mal 7 Tage. Das war ein riesiges Fest, eine ganz, ganz große Party. Und Jesus und seine Freunde waren eingeladen. Und sie gingen hin. Sie haben mitgefeiert. Sie waren dabei, mitten unter der Partygesellschaft. Bei Jesus und seine Freunde zu finden. Diese ersten beiden Sätze, die wir hier sehen, ihr könnt sich nochmal einblenden, die sind vielleicht ziemlich unspektakulär und uninteressant. Aber sie zeigen uns etwas ganz Zentrales und ganz Wichtiges, wie Jesus gelebt hat. Er war mitten unter den Menschen. Dort, wo sie waren, die Menschen, da war auch Jesus. Zum Beispiel am Hochzeitsfest. Jesus hat seinen Dienst, seine Aufgabe nicht so verstanden, dass er sich permanent völlig zurückgezogen hat. Dass er nur noch seine Jünger gelehrt hat. Dass er keinen Spaß mehr haben durfte und sozusagen am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilgenommen hat. Nein, im Gegenteil. Er hat nicht abgekapselt in einer frommen Bubble gelebt, sondern er war mitten bei den ganz normalen Menschen. Jesus, der Sohn von Gott, wir erinnern uns nochmal an den Anfang des Evangeliums, der schon immer war, der selbst Gott ist, war und ist auch heute noch kein Weltfremder. Er ist dort, wo Menschen sind. Auf Hochzeiten, auf Partys, genauso auf Beerdigungen, in Restaurants oder Bars. Im Sportverein, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, dort, wo Menschen sind. Ja, und jetzt passiert an diesem Hochzeitsfest etwas ziemlich Peinliches. Wenn wir diese Geschichte heute lesen, dann spüren wir etwas davon, dass das schon vermutlich ziemlich eine unangenehme Situation hätte werden können. Für das Brautpaar, für den Speisemeister, der verantwortlich ist für das Essen und Trinken, vermutlich auch für die Eltern vom Brautpaar oder die ganze Familie, jetzt geht der Wein aus. Ach, schon unangenehm, schon irgendwie peinlich. In der damaligen Zeit war das aber nicht einfach nur ein bisschen peinlich und unangenehm. Das war nicht einfach nur ein bisschen ein blödes Missgeschick. Das war eine große Schande, was da gerade am Passieren war. In der damaligen Kultur wäre das, wenn es passiert wäre, ein großes soziales Desaster geworden. Das hätte die Familie noch ganz lange gehört und gespürt in der Gesellschaft. Denn der Wein, das war damals nicht einfach nur so das, ich sage mal, Luxusgetränk zum Anstoßen. Nein, das war viel mehr. Neben Brot und Öl war Wein das Hauptnahrungsmittel. Das klingt für uns jetzt ein bisschen speziell, war aber tatsächlich so, hat auch mit der Qualität vom Trinkwasser zu tun. Da brauchte man etwas Wein, damit das etwas gesünder war. Und wichtig zu wissen, damals hat man den Wein oft mit Wasser verdünnt. Also das war nicht immer die gleiche Qualität oder die gleiche Stärke, wie wir den Wein heute, wenn wir ihn kaufen und zum Anstoßen gebrauchen. Also vielleicht könnte man sagen, kein Wein am Hochzeitsfest damals wäre heute vergleichbar, wie wenn wir zum Beispiel auf ein Hochzeitsfest eingeladen sind und beim Apero gibt es dann ein kleines Gläschen Orangensaft und danach den ganzen Abend aber nichts mehr zu trinken. Vielleicht können wir uns das ungefähr so vorstellen. Und da würden wir doch auch an dem Tisch sitzen und denken, naja, also komm, also eigentlich geht das gar nicht. Nichts mehr zu trinken. Da würden wir auch innerlich so ein bisschen, also hallo. Wir befinden uns jetzt in dieser Geschichte kurz vor diesem Moment, in der diese Situation eskalieren könnte. Noch ist es nicht passiert, aber es könnte bald soweit sein. Und jetzt sehen und spüren wir hier etwas, schon in einer der allerersten Geschichten von Jesus, nämlich, dass er ein ganz, ganz großes Herz hat für Menschen. Zuerst wirkt es zwar ganz und gar nicht so. Maria, die Mutter von Jesus, die weiß, wer Jesus ist. Sie kennt ihn ganz genau. Sie weiß, Jesus kann helfen. Er kann schauen, dass das kein Desaster wird. Jesus aber reagiert, so scheint es zumindest im ersten Moment, etwas schroff auf seine Mutter. Vers 4. Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wir reden gleich noch kurz über die Mutter von Jesus. Jesus sagt ihr, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Der Moment, der Zeitpunkt, warum ich auf diese Welt gekommen bin, der ist noch nicht da. Jesus schafft hier Klarheit. Jetzt ist noch nicht dieser eine Moment da, dieser große Moment. Und trotzdem, wenn wir weiterlesen, dann merken wir sofort, die Menschen in seinem Umfeld waren ihm trotzdem nicht egal. Er hat sich nicht einfach zurückgelehnt und gesagt, soll er sich selber schauen, mir doch egal. Nein, er sieht, was hier passiert. Er nimmt wahr, was hier gerade passieren könnte und dass es sehr bald sehr unangenehm für das Brautpaar und die Familie werden könnte. Und was tut er? Er kümmert sich auf völlig unerwartete Art und Weise um die Not der beteiligten Personen, die vielleicht teilweise noch gar nicht wissen, dass da eine große Not vor ihnen liegt. So tickt Jesus. Und so tickt Jesus auch heute noch. In Adelboden durfte ich das bei dieser Geschichte, die ich erzählt habe, so ein bisschen erleben. Ich habe Jesus gebetet, bitte hilf mir und wirklich auf wundersame Weise, 2-3 Minuten später schickte er mir eine Hilfe vorbei. Aber reden wir jetzt kurz über Maria. So wie Jesus mit ihr spricht, ganz ehrlich, das klingt schon etwas hart und schroff. Ich denke, das hat natürlich mit dieser besonderen Rolle von Jesus zu tun. Jesus war nicht einfach nur in Anführungszeichen der Sohn von Maria. Er war und ist auch der Messias, der Retter. Er ist Gott. Und an seinem Satz wird klar, Jesus wusste um seine Aufgabe. Er wusste um diese ganz besondere Rolle. Er hatte schon den großen Auftrag vor Augen. Er wusste, warum er auf die Welt gekommen ist. Und darum sagt er, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Spannend, im Johannesevangelium, wo wir uns gerade befinden, da lesen wir nur zweimal von der Mutter von Jesus. Das eine Mal hier bei dieser Geschichte und das zweite Mal, wo wir von Maria lesen, ist dann eben in diesem Moment, in dieser Zeit, in seiner Zeit, in dieser ganz besonderen Zeit. Wir lesen das, wir springen ein paar Kapitel nach hinten, Johannes 19 finden wir das, und da lese ich die Verse 25 bis 27. Wir befinden uns hier mitten in der Kreuzigungsszene von Jesus. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Wenn wir diesen Abschnitt, diese Episode von Jesus und der Mutter von Jesus lesen, dann spüren wir ganz, ganz schnell, Jesus hat sich sehr liebevoll um seine Mutter gekümmert. Aber gehen wir einen Schritt weiter in unserem Kapitel heute, Kapitel 2. Also Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um irgendwie Weinproduzent zu werden. Aber schon bei dieser Geschichte spüren wir das Herz von Jesus für die Menschen. Ich habe es erwähnt, dass die Verwandlung von Wasser zu Wein, das ist das erste Wunder, das Jesus getan hat. Das war dieser erste Moment, an dem viele Menschen gestaunt haben, was da passiert. Johannes 2, Vers 11. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wortwörtlich vom griechischen Text her steht hier, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Zeichen, man kann es auch mit Wunderzeichen übersetzen. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, auch weiterlesen, dann begegnen uns im Verlauf dieser Geschichten viele solche Zeichen. Wenn Johannes von einem Wunder von Jesus berichtet, dann ist das für ihn immer ein Zeichen. Ein Ereignis, das auf etwas Größeres aufmerksam machen will. Das ist ganz spannend. In den anderen Evangelien, da lesen wir immer wieder, dass Menschen zuerst geglaubt haben, dass Menschen Jesus zuerst vertraut haben und dann durften sie ein Wunder erleben. Im Johannesevangelium ist das anders. Da ist zuerst das Zeichen, das Jesus tut. Und durch dieses Erlebnis stellt sich dann für den Menschen die Frage, okay, ich habe da gerade etwas sehr Besonderes erlebt, was mache ich jetzt damit? Wir haben es hier gelesen, die Freunde von Jesus, sie haben geglaubt. Sie haben Jesus vertraut. Sie haben anerkannt, ja, Jesus ist nicht einfach nur Mensch, er ist Gottes Sohn. Und er ist groß und er ist mächtig. Er kann Dinge tun, die gehen weit über das hinaus, was wir tun können oder was wir verstehen können, einordnen können. Wie sieht deine Reaktion, deine Antwort auf Jesus aus? Vielleicht hast du ihn auch schon mal erlebt. Das Johannesevangelium erzählt uns viele solche Zeichen, viele Geschichten von Jesus. Ich lese uns nochmal vor, warum Johannes das alles aufgeschrieben hat. Ganz am Anfang der Serie haben wir auch diesen kurzen Abschnitt gelesen, Johannes 20, die Verse 30 und 31. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes hat absichtlich all diese Zeichen aufgeschrieben, damit wir eben auch zu diesem Moment kommen, wo wir uns diese Frage stellen dürfen: Hey, wie sieht es denn bei mir aus? Was ist meine Antwort? Was ist meine Reaktion auf das, was Jesus tut oder schon getan hat? Auffällig im Johannesevangelium, ich sage es noch einmal, diese Zeichen von Jesus, die wollen immer auf etwas Größeres hinweisen. Und sie wollen eben auch uns die Frage stellen: Was will ich glauben? Will ich vertrauen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, auch für mich? Will ich glauben, dass Jesus, wie wir es in diesem Text von Johannes gelesen haben, auch mir Leben schenken will? Lasst uns den letzten Lasst uns zum Schluss einfach noch darüber nachdenken, auf was Jesus in diesem ersten Zeichen, auf was wollte er da aufmerksam machen? Wir haben es ein bisschen miterlebt, Wasser wird zu Wein. Und schauen wir da mal genauer hin, was da passiert ist. Jesus lässt 6 Wasserkrüge füllen, die zwischen 80 und 120 Liter fassen. Im Schnitt also je 100 Liter. Sprich, insgesamt ca. 600 Liter Wasser. Und was passiert jetzt? Jesus lässt 600 Liter Wasser zu 600 Liter Wein werden. Ganz still, einfach so, fast heimlich. So dass ein Großteil der Hochzeitsgesellschaft vermutlich gar nichts mitbekommt. Liebe Freunde, wir reden von 800 Flaschen Wein. Von bester Qualität. Wenn wir ein bisschen versuchen einzutauchen, was da passiert ist, ich glaube, wir entdecken da etwas von Gottes unfassbare Großzügigkeit. Wir entdecken etwas von Gottes unfassbare Güte, wie gut er es mit uns Menschen meint. Wir entdecken etwas von dem, was Jesus uns schenken will. Das ist kein billiger Kochwein. Nein, der Speisemeister, wir haben das gelesen, er verstand die Welt nicht mehr. Woher kommt dieser gute Wein? Das ist doch gar nicht möglich. Und interessant, der Wein, der vorher Wasser war, kommt aus diesen großen Wasserkrügen. Die in Vers 6 haben wir es gelesen, die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Juden, die hatten strenge Reinigungsvorschriften. So auch beim Essen, man hat nicht einfach so begonnen zu essen. Nein, da gab es ein richtiges Händewaschritual und das brauchte viel, viel Wasser dazu. Ist doch schon spannend, dass Jesus aus diesem, ich sage mal, alten jüdischen System mit diesen Reinigungswasserkrügen jetzt etwas ganz Neues schafft. Aus diesen Wasserkrügen für dieses Reinigungsritual macht Jesus aus Wasser Wein. Ja, und ich bin überzeugt, das war kein Zufall. Der Wein ist natürlich auch das große Symbol für das Sterben und den Tod von Jesus. Bei der Weinherstellung damals war ein zentraler Arbeitsschritt das Zertreten und Zerstampfen der reifen Trauben. Das hat man oft dann mit den Füßen gemacht. Und wisst ihr, wie man diesen Saft damals nannte? Vielleicht auch heute noch, ich weiß es nicht, aber damals auf jeden Fall Traubenblut. Der Wein ist ein Zeichen für das Blut, das Jesus vergossen hat. Und da steckt etwas ganz, ganz Faszinierendes drin. Was ist denn damals am Kreuz beim Sterben und beim Tod von Jesus und seiner Auferstehung an Ostern passiert? Diese 3 Tage, Karfreitag bis Ostersonntag, das war eben genau seine Zeit. Das war der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Das war das Zentrale, das Entscheidende, das alles verändert hat. Und was? Jesus hat eine Sache ein und für alle Mal verändert. Er hat unsere Schuld, unsere Sünde, unser Versagen, die Schande, die auf uns liegt und uns in den Tod bringt, hat er auf sich genommen und verwandelt. Er hat das verwandelt, sodass wir Menschen, die zu Menschen werden dürfen, die ohne Schuld dastehen, die ohne Schande sind. Er hat unsere Schande, unsere Schuld verwandelt in eine Ehre. Sein Sterben und seine Auferstehung hat uns verwandelt, sodass wir seine Kinder sein dürfen. Dass wir eben nicht den Tod, sondern das ewige Leben haben dürfen. Dieses erste Zeichen von Jesus, diese Verwandlung von Wasser zu Wein, zeigt uns, was Jesus tun will. Er will etwas verwandeln. In uns, in jedem von uns. Er will alle Schuld, alles Leid, eben auch alle Schande, alles Verlorensein, will er in ein großes, großes Festmahl verwandeln, in ein großes Fest. Und so ist diese Verwandlung von Wasser zu Wein auch ein großes Zeichen, ein ganz großer Hinweis auf einen ganz besonderen Moment, der für uns alle noch vor uns liegt. Dieses Hochzeitsfest damals, dieses erste Wunder von Jesus ist auch ein Vorgeschmack auf das großartige himmlische Fest, das auf alle Kinder Gottes wartet. In Offenbarung, im letzten Buch in der Bibel, lesen wir davon, Kapitel 21. Da wird dieses Fest, wenn wir eines Tages bei Jesus sein dürfen, eben auch mit einem Hochzeitsfest verglichen. Und in diesem Kapitel wird beschrieben, was für eine Zukunft uns erwartet. Da wird es keinen Mangel mehr geben, sondern Fülle. Da wird Leben sein in einer Qualität, das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Ich glaube, Jesus wollte mich damals in Adelboden vielleicht auch ein bisschen auf das aufmerksam machen. Jochen, schau mal, in was für eine Qualität ich mich um dich kümmere. Ich schicke dir mit deinen Schneeketten nicht einfach irgendjemanden vorbei, ich schicke dir einen Automechaniker vorbei. Jesus bewegt. Wir werden jetzt und gleich das Abendmahl feiern. Weil Jesus hat selbst gesagt, wir sollen dieses Abendmahl immer wieder feiern und uns immer wieder daran erinnern, was er für uns getan hat. In diesen Bechern, die da vorne sind, da ist kein Wein, aber das ist Traubensaft. Und auch Traubensaft gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns am Ende dieses Lebens hier erwartet. Wir wollen heute das Abendmahl anhand dieser 3 Gedanken hier vorne feiern. Diese erste Szene, Jesus mitten unter den Menschen. Jesus ist auf die Welt gekommen, um bei den Menschen zu sein, bei dir zu sein. Und auch wenn bei dir und in deinem Leben nicht alles wunderbar ist, auch wenn da Schuld ist, auch wenn da Versagen ist, auch wenn da Fehler sind, auch wenn da Scheitern ist, auch wenn da Ungutes ist, auch wenn da Schande ist, Jesus will dir nahe sein. Das Abendmahl lädt uns ein, mit all dieser Last, dieser Schuld, all dieser Schande zu Jesus zu kommen. Er möchte das verwandeln. Er kümmert sich gerne um dich und deine Not, so wie er damals dafür gesorgt hat, dass dieses Hochzeitsfest nicht in einem riesigen sozialen Desaster endet. Das Zweite, das erste Wunder, das erste Zeichen. Die Freunde von Jesus, die hatten damals dieses allererste Zeichen von Jesus miterlebt. Und dieses Zeichen hat sie innerlich dahin geführt, dass sie eine Entscheidung treffen mussten. Will ich das, was gerade passiert ist, will ich das einfach irgendwo ignorieren? Will ich mir das irgendwo erklären mit, ja, das war jetzt ein cooler Zufall? Will ich es kleinreden? Will ich mich innerlich davon distanzieren und mich davon abwenden? Oder will ich eingestehen, hey krass, ja, Jesus hat da gerade etwas ganz, ganz Großes getan. Und tatsächlich, er ist Gottes Sohn. Das kann kein Mensch tun. Er ist Gott. Er kann aus Wasser Wein machen. Ihm will ich vertrauen. An ihn will ich glauben. Ich lese uns nochmal Vers 11. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du herzlich eingeladen, dir nachher dann ein Brötchen und einen Becher Traubensaft zu holen, um das Abendmahl mitzufeiern. Damit bringst du zum Ausdruck, ja Jesus, ich will dir vertrauen, ich will an dich glauben. Ja, und wir sind auch eingeladen, vor diesem Abendmahl uns und unser Leben zu überprüfen. Vielleicht braucht es irgendwo eine Korrektur, eine Neuausrichtung, vielleicht eine Klärung. Ich lade dich ein, rede mit Jesus jetzt dann in den nächsten Minuten über dich und dein Leben und nimm dieses Abendmahl nicht einfach gedankenlos oder leichtfertig. Und wenn du nicht an Jesus glaubst oder noch nicht weißt, ob du Jesus vertrauen willst oder kannst, dann lade ich dich ein, nicht an diesem Abendmahl teilzunehmen, dann darfst du einfach am Platz sitzen bleiben und gerne mitsingen. Eingeladen sind wir aber alle. Das ist das Dritte. Denn das Abendmahl, es erinnert uns an das, was Jesus für uns getan hat. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat alle Schuld, alle Schande auf sich genommen. Er ist in den Tod gegangen, damit wir frei sein dürfen und leben dürfen. So wie er Wasser zu Wein verwandelt hat, so hat Jesus deine Schuld, deine Schande verwandelt, sodass du und ich heute Kinder Gottes sein dürfen. Wir sind eingeladen zu diesem großen Festmahl, zu diesem großen Hochzeitsfest am Ende dieser Zeit hier auf der Welt. Und der Gastgeber wird niemand anderes sein als Jesus höchstpersönlich. Er empfängt uns mit einem gefüllten Tisch, da ist das hier absolut lächerlich dagegen. Es erwarten uns wunderbare Köstlichkeiten. Er möchte uns ein ewiges Leben in absoluter, höchster Qualität schenken. Ich lade euch jetzt ein, während dieser Lobpreis- und Anbetungszeit nach vorne zu kommen. Wir singen 4 Lieder miteinander, dann könnt ihr überlegen, wann ihr kommen möchtet. Nehmt einen Becher mit Traubensaft und ein Stück Brot. Ihr dürft dann gerne am Platz das Abendmahl einnehmen. Wer nicht möchte oder wer merkt, dass es nicht ehrlich wäre, dass es nicht stimmt, der muss natürlich am Abendmahl nicht teilnehmen. Ich bete. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du vor langer Zeit auf die Welt gekommen bist. Du hast einen wunderbaren Ort verloren, wo du mit dem Vater und dem Heiligen Geist gewesen bist. Und bist mitten reingekommen ins Leben von Menschen. Und danke hast du das Gaben gemacht. Du hast einen schwierigen, einen schmerzvollen, einen Weg gewählt, wo dich bis zum Sterben, bis zum Tod geführt hat. Und du hast das aber bewusst gemacht. Du hast das gemacht, damit wir eben nicht auch diesen Weg gehen müssen. Damit es am Ende von unserem Leben nicht heisst, das ist jetzt der Tod, der ewige Tod, sondern dass da ein Leben darf sein. Ein wunderbares Leben, das Leben, das wir jetzt gerade erleben, mal bei weitem übersteigt. In der Qualität, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Danke, dass du den Weg gegangen bist. Und danke für das erste Wunder, danke Johannes, wo er uns das aufgeschrieben hat, dürfen lesen. Schon beim ersten Mal, wo du etwas Wunderbares da hast, hast du das vor Augen gehabt. Die grosse Verwandlung. Du hast die Schande abgewendet und ein grosses Fest daraus werden lassen. Und Jesus, genau das gilt auch für mich und für uns. Du möchtest meine und unsere Schuld, alle Last, alle Schande verwandeln. Du wünschst dir nichts mehr, als dass wir ehrenvollen Titel bekommen, nämlich deine Kinder sein. Und genau das bittest du uns an. Du hast einen Platz für uns an deinem Tisch, wo wir als deine Kinder dürfen sein. Danke vielmals dafür. Amen.